Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Dysfunktionales Verhalten im Team. Ärger aussprechen. Von Matthias Nölke.
Natürlich gibt es ideale Beschäftigte. Personen, die sich perfekt einfügen, nirgendwo anecken und dabei grundsätzlich großartig performen. Allerdings nur im Film, im Roman und dem einen oder anderen Fachartikel. Im wahren Leben haben Menschen Marotten. Wenn wir in einer Führungsrolle sind, ist es besonders wichtig, die eigenen zu kennen und im Blick zu halten. Und was ist mit den Eigenarten der anderen Teammitglieder? Im besten Fall können wir über diese schmunzeln. Er oder sie ist ebenso. Und auch wenn die Marotten manchmal nerven, sollte man es sich zweimal überlegen, ob es Sinn macht, sie anzusprechen. Denn ändern können wir andere Menschen ohnehin nicht. Und wollen wir wirklich aus einer Marotte einen Elefanten machen? Vielleicht reagieren wir ja auch nur empfindlich auf bestimmte Verhaltensweisen, die von außen betrachtet gar nicht zu beanstanden sind.
Anders verhält es sich, wenn sich die Marotten zu dysfunktionalem Verhalten auswachsen. Wenn etwa die Mitarbeiterin, die immer schon dazu neigte, ihre Aufgaben auf den letzten Drücker zu erledigen, neuerdings ständig die Deadlines reißt. Oder der Kollege, in dessen Projektberichten es zwar auch früher ab und zu kleinere Ungereimtheiten gab, mittlerweile regelrecht schlampige Berichte abliefert, die mehr Fragen aufwerfen als Antworten liefern. Oder das Teammitglied, das seit jeher dazu neigte, Dinge zweimal abzustimmen, sich jetzt bei allem mindestens dreimal rückversichert und uns mit seinen ständigen Absicherungsmails Aufmerksamkeit, Zeit und Nerven raubt. Dann gilt es als Führungskraft zu reagieren, und zwar zügig, bevor sich ein stummer Groll auf das Teammitglied entwickelt, der die Beziehung zu ihm vergiftet. Und bevor uns selbst oder einem anderen Teammitglied der Kragen platzt und die Situation eskaliert.
Die übliche Empfehlung an Führungskräfte für entsprechende Gespräche lautet: die eigenen Beobachtungen zum dysfunktionalen Verhalten beschreiben, dessen negative Folgen aufzeigen und anschließend erklären, welches Verhalten man künftig erwarte. Freundlich und sachlich, aber auch klar und bestimmt. Problem benannt, Problem gebannt. Zumindest in der Theorie. In der Praxis führt der vermeintlich straighte Weg nur selten zu einer nachhaltigen Lösung und häufig in eine fruchtlose Diskussion oder gar zu einem Streit. Das Grundproblem? Die Welt ist so eingerichtet, dass wir sie unterschiedlich wahrnehmen.
Zwar lässt sich nicht, um zu den Beispielfällen zurückzukommen, über die Tatsache streiten, dass die Mitarbeitende Termine nicht eingehalten hat, aber sehr wohl darüber, wie oft das vorkam und vor allem, wie relevant oder kritisch das war. Und erst recht unterschiedlicher Meinung kann man darüber sein, ob und wenn ja, inwieweit die Qualität der Berichte des Mitarbeitenden nachgelassen hat. Zudem stecken hinter den Verhaltensweisen oft, zumindest aus eigener Sicht, gute Gründe. So geht es vielleicht dem Mitarbeitenden, der sich bei allem rückversichert, letztlich nur darum, dass keine Missverständnisse entstehen, was er nun ausführlich darlegt. Und darüber, wo sinnvolle Abstimmung endet und Überabsicherung beginnt, lässt sich endlos diskutieren. Gut möglich ist auch eine Trotzreaktion, denn Menschen lassen sich nicht gerne vorschreiben, wie sie sich zu verhalten haben. Psychischer Widerstand entsteht, sogenannte Reaktanz. Nach dem Motto »Jetzt erst recht« wird das kritisierte Verhalten nun extra an den Tag gelegt, still und heimlich oder vielleicht sogar ganz offen als Zeichen der Rebellion.
Mehr Erfolg verspricht bei der Thematisierung dysfunktionalen Verhaltens eine Vorgehensweise, von der in der Führungsliteratur manchmal abgeraten wird. Die eigenen Gefühle ins Spiel bringen. Dabei ist nicht gemeint, zum emotionalen Erpresser oder zur emotionalen Erpresserin zu werden. Gemäß der Devise, entweder du änderst dein Verhalten oder ich werde richtig sauer. Aufgrund des Ungleichgewichts in der Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden, das aufgrund der disziplinarischen Verantwortung auch in faktisch flachen Hierarchien besteht, können solche Drohungen verstörend wirken oder bei robusteren Naturen auch besonders heftige Reaktanz auslösen. Damit ist ebenfalls nicht gemeint, die eigenen Gefühle ungefiltert herauszuhauen, den eigenen Ärger oder die Enttäuschung des Gegenüber so richtig spüren zu lassen. Und schon gar nicht ist damit gemeint, Gefühle als Vorwurf gegen die Person zu nutzen. Weißt du, was mich an dir so nervt, ist Folgendes.
Vielmehr geht es darum, das Gegenüber wissen zu lassen, was ein bestimmtes Verhalten bei uns ausgelöst hat, bzw. immer wieder auslöst. Mitgeteilt wird keine unumstößliche Wahrheit, sondern nur ein Gefühl. Darüber lässt sich nicht diskutieren, es ist einfach da. Es wird klar benannt und ist vom Gegenüber anzuerkennen. Dass du die vergangenen 3 Deadlines nicht eingehalten hast, geht mir auf die Nerven. Oder: Ich bin regelrecht ärgerlich geworden, als ich deinen aktuellen Bericht gelesen habe, weil für mich vieles unverständlich blieb. Oder: Durch deine Absicherungsmails fühle ich mich in die Ecke gedrängt. Solche Aussagen bieten keinen Ansatzpunkt für Diskussionen, denn über Gefühle lässt sich nicht streiten. Das Gegenüber kann sie erst einmal nur registrieren und wird sie wahrscheinlich auch akzeptieren. Vor allem dann, wenn wir explizit betonen, dass es uns jetzt, erst einmal, nicht um die Sache geht, sondern darum, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter versteht, was das Verhalten mit uns macht, was es in uns auslöst.
Doch können wir das wirklich so sagen? Es nervt mich, es ärgert mich, es stresst mich. Sind solche Gefühlsäußerungen nicht zu barsch? Beschädigen wir damit nicht die Beziehung zum Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin? Wie immer in der Kommunikation gilt, der Ton macht die Musik. Solange wir nicht über die Stränge schlagen und die Botschaft nicht zur Anklage ausartet, kann es im Gegenteil sogar die Beziehung stärken, wenn wir unsere negativen Emotionen klar kommunizieren. Denn damit geben wir dem Gegenüber etwas preis, womit wir gerade in einer professionellen Beziehung normalerweise hinter dem Berg halten. Letztlich ist das ein Zeichen von Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass unsere Beziehung so stabil ist, dass sie meine emotionale Ehrlichkeit aushält.
Wichtig ist, dass das Gespräch keine Einbahnstraße wird, sondern ein Austausch. Auch das Teammitglied sollte die Möglichkeit haben, die eigene Gefühlslage zu schildern. Genauer gesagt, über jene Gefühle zu reden, die für das fragliche Verhalten ursächlich sind. Und wenn bei seinem Verhalten gar keine Gefühle im Spiel sind? Das kommt nicht vor. Zielgerichtetes Verhalten wird immer durch Emotionen begleitet. Oft sind die Emotionen sogar selbst Ziel des Verhaltens. Entweder wird nach positiven Emotionen gestrebt oder negative Emotionen sollen vermieden werden.
Eine gute Möglichkeit, die Sprache auf die Gefühle des Gegenübers zu bringen, bietet die Technik des Labelings. Der Position der anderen Person oder eben auch ihren Gefühlen wird ein Etikett verpasst, ein Label. Dass du die Deadlines nicht eingehalten hast, sagt mir, dass du unter Stress stehst. Oder: Wenn ich an deine Berichte denke, vermute ich, dass du ziemlich aufgewühlt bist und es dir deshalb schwerfällt, dich zu konzentrieren. Oder: Deine Absicherungsmails sagen mir, dass du Angst hast, Fehler zu machen. Wir dürfen uns ruhig trauen, Vermutungen anzustellen. Liegen wir richtig, fühlt unser Gegenüber sich erkannt und anerkannt. Liegen wir falsch, wird es unsere Aussage wahrscheinlich richtigstellen und wir erfahren mehr über seine Gefühle und seine Arbeitssituation. Es ist eher so, dass ich... Und in beiden Fällen zeigen wir, dass wir uns übers Teammitglied und seine Befindlichkeiten Gedanken machen, dass es uns wichtig ist, was es fühlt und denkt. Auch das stärkt die Beziehungsebene.
Ein weiterer Grund, warum es hilfreich ist, sich in solchen Situationen gegenseitig über die eigenen negativen Gefühle zu verständigen: Es entsteht eine starke gemeinsame Motivation, zu einer Lösung zu kommen. Denn kaum jemand will für schlechte Gefühle eines anderen Menschen verantwortlich sein. Das widerstrebt unserer Natur als kooperatives Wesen. Wir als Führungskräfte wollen sicher nicht, dass sich ein Mitglied unseres Teams überfordert fühlt oder Angst empfindet. Das Teammitglied will nicht, dass wir uns über es ärgern oder unser Verhalten sie stresst. Auf dieser Basis lässt sich gut arbeiten.
Ein gutes Arbeitsmotto bildet dabei die sogenannte VW-Regel, die auf den deutschen Psychologen und Therapeuten Manfred Prior zurückgeht. Sie besagt, dass hinter jedem Vorwurf, V, ein Wunsch, W, steckt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen geäußerten Vorwurf handelt oder um einen impliziten. Den Wunsch gilt es im ersten Schritt zu finden, sich seiner so klar wie möglich zu werden. Manchmal liegt der dahinterstehende Wunsch auf der Hand, manchmal ist er verborgen und braucht etwas Reflexion, um ihn sichtbar zu machen. Was genau stört mich eigentlich an diesem Verhalten und was wünsche ich mir stattdessen? Im zweiten Schritt wird der Wunsch kommuniziert. Etwa: Ich wünsche mir, dass du mehr eigene Entscheidungen triffst und dich weniger bei mir rückversicherst. Wichtig ist, den Wunsch auch wirklich als Wunsch zu formulieren und nicht als Erwartung. Denn während Wünsche zur Kooperation einladen, provozieren Erwartungen leicht besagte Reaktanz.
Der Wunsch ist noch nicht die Lösung, aber er kann zu dieser führen. Dazu gilt es, ihn zu operationalisieren, also in konkretes, wünschenswertes Verhalten zu übersetzen. Wichtig ist dabei, diesen Schritt gemeinsam zu gehen. Also etwa zusammen mit dem Teammitglied zu überlegen, wie es gelingt, dass es sich weniger bei einem rückversichert, dies bei ihm aber gleichzeitig nicht zu Unsicherheit und Zweifel führt. Eine entsprechende Vereinbarung kann etwa lauten, wenn das Teammitglied bei einer Entscheidung unsicher ist, bespricht sie diese zuerst mit einer Kollegin oder einem Kollegen. Zu uns kommt sie dann nur, wenn sie danach immer noch Zweifel plagen. Wird der Wunsch nicht in konkretes Verhalten übersetzt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er wenig bewirkt bzw. die Wirkung schnell wieder verpufft. Denn Verhaltensänderung ist immer herausfordernd. Aus den alten Routinen auszubrechen ist schwierig. Gelingt aber eben umso eher, je klarer wir uns sind, wie das neue Verhalten, das Zielverhalten aussieht.
Der eine oder die andere wird jetzt am Ende dieses Artikels vielleicht denken, ist ja alles schön und gut, ist mir aber dann doch zu riskant. Denn wenn ich meinen Ärger offen anspreche, kann es passieren, dass ich mich in Rage rede und es erst recht zum Streit kommt. Wie sich zeigt, ist diese Sorge meist unbegründet. Weit eher ist das Gegenteil der Fall. Dadurch, dass wir unsere negativen Gefühle aussprechen, verhindern wir gerade, dass sie unterschwellig weiterwirken. Sie werden benannt und verlieren ihre negative Energie.
Das gilt auch in der Gegenrichtung. Wir sollten die negativen Gefühle ansprechen, die wir an unserem Gegenüber wahrnehmen. Wir müssen ihnen nicht zustimmen, aber sollten sie anerkennen. Das ist das beste Gegenmittel gegen eine Eskalation. Zu der kommt es dagegen zuverlässig, wenn wir bestreiten, dass die Gegenseite diese Gefühle haben darf. Warum regst du dich so auf? Ist der sicherste Satz, den anderen erst in Wut zu versetzen. Du bist genervt, ist dagegen eine Aussage, die aufs Gegenüber beruhigend wirkt. Zumindest, wenn es nicht als Vorwurf, sondern als Feststellung formuliert wird. Und noch eines ist ganz wichtig. Bevor man als Führungskraft seinen Emotionen Ausdruck verleiht, muss man sich seinen Vorbehalten stellen, professionelle Distanz entwickeln und sich seine Führungsrolle erarbeiten. Erst auf dieser Grundlage bekommt es Sinn, den eigenen Emotionen Ausdruck zu verleihen und die Emotionen des Gegenübers anzuerkennen. Sie hatten den Artikel »Dysfunktionales Verhalten im Team – Ärger aussprechen« von Matthias Nölke. Aus der Ausgabe April 2025 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Exnovation, Aufhören als Zukunftsstrategie und Männer in der New Work, auf der Suche nach neuen Konturen.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.